Also, liebe Freunde, wir sind jetzt soweit und fangen mit unserem neuen Shiur zur Gestalt von Avraham im Midrash an. Und ganz besonders werden wir heute den 39. Kapitel des Bereshit Rabba beenden. Ja, Midrash Rabba zu Bereshit, das ist im Abschnitt Lech Lecha, 39. Kapitel, wie ich erwähnt habe, Absatz Yud-Dalet, 14. Wenn wir im Chumash schauen, wie Abraham mit der Sarah gereist sind nach Israel, ja, Gott erschien zu Abraham und sagte ihm, dass er nach Israel reisen soll, genauer gesagt, sagt ihm nicht wohin, sondern sagt ihm, gehe zu Land, zu Lande, das ich dir zeigen werde. Da heißt es, und Abraham ging auf dem Weg nach Kanaan. Er ging mit seiner Frau und Lot. Ve'et ha-nefesh asher asu ve'charan. Eine Zwischenstation zwischen seinem ursprünglichen Ur der Chaldeer, Ur Kasdim, und seinem Ankunft in Israel war Charan, im nordlichen Syrien, südliches Türkei, in jene Umgebung. Und es ist, also die ganze Familie verließ Ur Kasdim, reiste nach Charan, ließ sich in Charan nieder und Abraham reiste von dort weiter, nach dem Befehl Gottes. Und er bringt mit sich aber Anefesh Asher Asu Becharan, die Seelen, die sie gemacht haben, in Charan. Das heißt, Seelen machen. Wie macht man Seelen? Ich habe schon gebastelt und ein Haus zusammengebastelt. Nicht ein richtiges Haus, ein kleines für die Kinder. Ein Korb zusammenbasteln. Vielleicht noch.
Machen, was steht Leasot im
Griechischen? Asu. Ja, Leasot, Asu. Vetanefesh asher asu v'charan, die Seelen, die sie gemacht haben in Charan. Das ist das Thema des Midrashir. Also, oben auf dieser Seite, Ve'et ha-nefesh asher asu v'charan, Zitat, Amar Rabbi Elazar, sagt Rabbi Elazar Bar Simra, der Sohn des Simra. Sagt er, überlegen wir uns mal, was für eine merkwürdige Sache hier steht. Im mitkanzin kol ba'e ha'olam livro. Nehmen wir alle Leute der Welt, oder heute würden wir sagen, wir nehmen die besten Wissenschaftler, alle zusammen. Und sie versuchen etwas zu erschaffen. Afilu yetush echad enan yecholin nizrok bo neshama. Haben sie einen Käfer, den sie gemacht haben? Ich habe schon Künstler gesehen, die haben einen Käfer gemacht aus Halbedelsteine. Macht man einen Käfer. Es gelingt ihnen nicht, eine Seele in diesen Käfer einzublasen. Alle Wissenschaftler können einen Käfer nicht zu Leben bringen. Enan yecholin nizrok bo neshama, können keine Seele darin werfen, einspritzen. Va'at amar, und du sagst, du liest im Chumash, va'ata nefesh asher asun, die Seele, die sie gemacht haben, wie machen sie Seelen? Was soll das bedeuten? Es gibt zwei Erklärungen. Zwei Erklärungen, die von Rashi gebracht werden. Hier sehen wir deutlich etwas, das wir im Allgemeinen in diese Shiurim-Reihen nicht in den Vordergrund erlaubt haben zu kommen. Das heißt, wir wollten absichtlich andere Aspekten des Midrash zeigen. Von was spreche ich? Ich spreche über abstrakte Dinge, ich erkläre. Normalerweise, die Leute sind gewohnt, man sagt, das ist eine midrashische Erklärung. Das ist sogenannt Pshat. Pshat heißt die einfache Erklärung. Du liest den Text, wie er dir aussieht, das ist Pshat. Midrash bringt uns zusätzliche Erklärungen, tiefere Erklärungen, andere Erklärungen, die aber nicht Pshat sind. Was wir in unserer Shurim-Reihe immer getan haben, wir haben versucht eigentlich zu zeigen, dass der Midrash immer wieder sich eben ausgerechnet auf den Pshat bezieht. Man muss nur lernen, den Midrash zu lesen. Wenn man den Midrash richtig liest, nach dem Argument, den ich vorgeschlagen habe, dann sieht man, dass auch, was manchmal aussieht wie eine sehr weit entfernte, nicht so logische Erklärung, eigentlich nichts anderes ist als ein Medium, ein Werkzeug, um eine bestimmte Auffassung des Pschat zu vermitteln.
Was ist Pschat?
Pschat ist die einfache Leseweise. Einfach lesen.
Bullshit.
Wenn ich das übertreiben darf, dann würde ich sagen, Vetanefesh Asher Asuba Haran bedeutet tatsächlich, sie haben eine Seele in Haran gemacht. Sie haben einen Wesen erschaffen. Das würde eine sehr literale Art Pschat sein. Ja. Und Midrash ist dann das Gegenteil, das auf ganz andere Prinzipien berührt und sich viel weniger Sorgen macht um der einfache Leseweise. Wir aber haben immer betont, dass diese Auffassung nicht so korrekt ist, wie man normalerweise meint. Wir haben immer betont, wie die Erklärungen des Midrash sich schlussendlich auf den Pschat beziehen und nicht eine alternative Welt darstellen. Ich gebe jetzt sehr, sehr kurz ein Beispiel. Wenn wir gesagt haben, es gibt ein Midrash, der erklärt, lech lecha heißt geh für dich, also geh, du sollst gehen, seine Betonung. Der Midrash sagt, lech lecha, zweimal hat Gott dem Abraham gesagt, lech, haben wir erklärt, das muss man nicht wortlich nehmen als Erklärung von den Worten lech lecha heißt lech lecha, sondern der Midrash will damit hervorheben, dass die Geschichte nicht so einfach ist. Wir müssen mal sehen, ist Abraham richtig nur einmal im Lande Israel gegangen? Ging er nur nach dem Befehl Gottes oder hat er ein eigenes Befehl, also eine eigene Gründe gehabt, um nach Israel zu gehen? Oder gab es vielleicht schon einen Befehl Gottes vor dem, das berichtet wurde in der Text? All diese Fragen haben wir uns gestellt und gesehen, dass wenn wir den Pschat lesen, wir lesen den Text, wie er in der Tora steht, dass er nicht so eindeutig ist, wie wir dachten. Und der Midrash ist eine Exploration, eine Auseinandersetzung mit dem Text, um eben zu zeigen, was Pschat ist oder sein kann. Das war bisher.
Darf jetzt ich die erste der drei Fragen stellen, der vier?
No.
Also wir sagen Pschat, Drash, der dritte ist was?
Remes und Sod.
Der Pschat ist hier widersprüchlich, weil der Mensch, er stellt doch die Kasche, er kennt doch keine.
Sehr gut, okay.
Heißt,
wunderbar.
Es ist nicht immer vier, es ist immer vier, meines ist nicht nur
nein,
vier.
Nein, ich möchte mich gar nicht darauf beziehen, weil ich eben nicht das behaupten möchte.
Nicht.
Jetzt, ich möchte zeigen, wie alles zurückkommt auf Pschat. Jetzt, in diesem Fall haben wir eine Erklärung vom Midrash, der sich zwar auf den Pschat bezieht, aber eine Alternative zu Pschat auch bildet. Anders, als was ich bisher immer betont habe. Was meine ich damit? Ich habe noch immer sehr abstrakt gesprochen. Jetzt gebe ich Ihnen Rashi und Midrash. Rashi bringt diese Erklärung, die wir hier sehen werden. Rashi bringt auch noch eine andere Erklärung. Und diese möchte ich zuerst zitieren. Die zweite Erklärung von Rashi ist sogenannte Sehu Pshuto. Das ist die einfache Leseweise. Asu Becharan, Nefesh Asher Asu, die Seele, die sie gemacht haben, bedeutet nicht unbedingt, was der Midrash hier in der Fragestellung sagt. Nefesh Asher Asu, eine Seele zu machen, machen, im biblischen Hebräisch bedeutet nicht notwendigerweise erschaffen. Machen kann auch bedeuten verdienen. In Deutsch sagt man nachher, macht Geld. Was heißt das? Dass man eine Druckerei hat und man druckt Geld? Nein, Geld machen heißt verdienen. Das kann auch heißen drucken, aber das ist nicht normalerweise, was wir meinen. Gleich hier sagt Rashi in seine zweite Erklärung, Vetanefesh Asher Asu V'Charan und die Seele, die sie gemacht haben in Charan, das heißt, sie haben Geld verdient, sie sind reich geworden und in Charan haben sie so viel mehr Geldeinnahmen gehabt, dass sie zahlreiche Diener eingekauft haben. Sie haben viele Knechte gehabt. Das ist Anefesh Asher Asu V'Charan. Das ist Pshat. Einfache Erklärung. Und jetzt kommt der Midrash und gibt uns eine Erklärung, die im Pshat passt, die nicht anti-Pschat ist. Also es ist nicht ein Widerspruch zu was ich bisher gelehrt habe, aber eine Alternative bildet zu dieser Erklärung, die ich gerade gebracht habe. Und sogar eine philosophisch attraktive Alternative. Wenn der Nefesh Asher Yetzu B'Charan sagt, der Midrash, wir sind hier auf der vierten Zeile in dieser Ausgabe, Ela, sondern, es kann nicht sein, dass sie die Seelen erschaffen haben, Elu HaGerim Shegiru, das sind die Leute, die übergetreten sind unter Avram. Er hat Leuten überzeugt. Hier zieht sich ein roter Faden von dem ersten Shiur, den wir hatten, von dem ganz ersten Shiur in dieser Reihe und besonders vom zweiten Shiur bis zu hier. Ganz am Anfang haben wir den Midrash gelesen zur Gestalt von Avram, den Midrash aber nicht im Abschnitt Lech Lecha, sondern noch vor, dass Gott mit Avram sprach. Am Ende des Abschnittes noch. Und dort gibt es die Geschichte, wie Avram damals noch, sich für den Monotheismus und gegen den Götzendienst eingesetzt hat. Es gibt dort diese Geschichte, wie Avram alle Götzen im Götzensupermarkt seines Vaters zerschmettert hat, außer einen Götz, in dessen Händen er ein Beil tat, um mal zu sehen, was die Reaktion seines Vaters sein wird. Damit der Vater zur Schlussfolgerung kommen soll, akzeptieren, dass tatsächlich der Götzendienst Blödsinn ist. Von jenem Moment wurde Avram als öffentliche Figur dargestellt. Eine Person, die versucht hat, andere Menschen mitzuziehen und deshalb auch für die soziale Beziehungen in Ur Kasdim, für die ungleiche soziale Beziehungen, die teilweise auf götzendienerische Philosophien berühten, gefährlich war. Er gefährdete die soziale Beziehungen zwischen den Menschen, weil wenn der König ein Demigott ist, hat er einen bestimmten Status. Wenn es aber keine Demigötter gibt und keine Götzen, nur einen Gott, dann wird der König ein normaler Mensch wie alle anderen und die Adel auch wird demutiert. Das sind einfach Leute. Ja? Deshalb war er gefährlich. Aber von jenem Moment an zieht sich ein roter Faden bis hier, wo Avram von unseren Weisen als aktivistische, man kann sagen, Kiruv Worker, jemand, der Outreach, er versucht mit anderen Menschen Kontakt zu haben, um sie mit einzuziehen in der Glaube des einen einzigen Gott und nicht nur im Monotheismus, sondern im ethischen Monotheismus, denn wir hatten auch andere Abschnitte, wo wir gesehen haben, wie wichtig die Ethik, die Moral für Avram und später mit seinem Namen Avraham war. Das ist dieser rote Faden. Deshalb heißt es hier, was ist ein nefeshische Asu Eilu Hagerim? Ist das eine plausible Erklärung? Sie ist plausibel. Sie ist mit dem Pschat vereinigbar. Aber sie ist nicht die einfachste Leseweise. Der Impetus, der Umf, der Anstoß, weshalb der Midrashier von Avram, der Leute zu Proselyten macht, dargestellt wird, der Anstoß dafür ist nicht Pschat, sondern Philosophie. Und zwar die Philosophie, dass Avram nicht eine Privatperson war, sondern eine öffentliche Person. Und deshalb wird das so erklärt. Vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch, dass man Avram nicht als Magnat sehen wollte. Denn wir hatten einen anderen Abschnitt gesehen, vor einigen Wochen, wo wir gesehen haben, warum, also dieser Abschnitt las den Text auf diese Art und Weise, wo man merkt, dass Avram bereits sich auf dem Weg nach Israel bewogen hatte, noch lange vor, dass Gott mit ihm sprach. Warum wollte er nach Israel? Und dann haben wir gesagt, warum? Weil in Israel das Leben schwieriger ist, als entlang des Euphratus und des Tigrisflusses. Also es ist schwieriger zu leben in Israel als in Mesopotamien. Und man ist vom Regen abhängig Und deshalb wollte Abraham dort leben, weil man dort geistig ist, man arbeitet. Man hat nicht einfach ein Leben vom reinen, puren Luxus, sondern ein Leben, wo man ehrlich arbeiten muss, hart arbeiten muss. Und das bringt den Menschen zu Geistigkeit, auch eine interessante Lebensauffassung. Das hart arbeiten, vielleicht nicht so hart, aber doch arbeiten, den Menschen zur Geistigkeit bringt.
Geschenkt wird einem nichts.
Es gibt Leute, die sind Einsiedler. Stellen Sie sich mal, es gibt Religionen, wo die Einsiedler das Modell sind. Es gibt Tempel auf Bergspitzen. Vielleicht bekommen Sie auch mit E-Mail immer wieder diese Bilder, wo man irgendeinen Tempel sieht, wo die Treppen in der Felswand gebaut wurden und dann unmöglich dort anzukommen. In China, in Vietnam, in Taiwan, Thailand und was weiß ich. All diesen Orten. Einsiedler. Das sind die Leute, die in den Tempeln leben, die geistigen Leute. Und hier sagen wir, nein, Abraham war kein Einsiedler. Abraham war jemand, der wollte arbeiten, der wollte auf dem Land sein. Der war Public Relations, er hat den Kontakt mit den Menschen, er geht nach außen zu. Eine ganz, ganz andere Auffassung hier im Judentum, als diese Auffassung, die wir in bestimmten anderen Religionen sehen. Diese Philosophie ist die, die den Midrash dazu bringt, um die folgende Erklärung zu geben. Veta nefesh asher asu, ela eilu hagerim shegiru. Das ist Schritt 1. Jetzt müssen wir aber diesen Stück zu Ende lesen.
Ja.
Ja? Lesen wir das zu Ende. Veta nefesh asher asu v'charan auf der vierten Zeile ve'imken. Das ist das viertletzte Wort der vierten Zeile. Ve'imken shegiru. Wenn la... Es mag sein, Avram hat Menschen proselytisiert. Er hat Menschen zum Übertritt zum Monotheismus bewogen. Okay. Aber noch immer, das ist eine sehr schöne Philosophie, eine schöne Geschichte. Aber was hat das mit dem Verb Asu zu tun? Warum Asu? Warum Veta Nefesh Asher Asu? So machen wir Veta Nefesh Asher Kavatz. Die er eingesammelt hatten, Charan. Veta Nefesh Asher Reiru, die sie aufgeleuchtet haben. Veta Nefesh Asher, es gibt verschiedene mögliche Worte, Verbe, die hier verwendet werden können. Warum ausgerechnet Veta Nefesh Asher Asu? Ella, sondern Eilu Hagerim Shegiru. Wem kennen Giru? Lamama Asu. Sagt Asu auf der fünften Zeile. Ella, sondern Lelamedecha, um dir zu lehren. Dass jeder, der einen, hier Ovet Kochavim, wortlich heißt es Götzendiener, aber hier meint man einen...
Astrologie.
Nein, einen Nichtjuden. Na, einen Nichtjuden näher bringt, Umegairo, und ihn übertreten lässt, Keilu Verao, ist es, wie er ihn neu erschaffen hat. Das heißt nicht, weil wir sind nicht dieser Meinung, dass wir an der Straßenecke stehen sollen mit Flugblättern, um zu versuchen, eine Massenbewegung von Nichtjuden zu schaffen, die alle zum Judentum konvertieren. Das ist nicht, was wir wollen. Das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man konvertieren soll. Aber der Grund dafür ist nicht, weil wir Konversion missachten. Der Grund dafür ist, weil Konversion eine sehr ernste Sache ist, nicht etwas, das mit Flugblättern an einer Straßenecke durchgeführt wird. Und es verlangt eine bestimmte Bereitschaft, es muss tief aus der Seele des Menschen kommen und deshalb gehen wir nicht raus und versuchen, Menschen zu konvertieren. Und übrigens sind wir auch nicht der Meinung, dass man jüdisch sein muss. Leute, die nicht Juden sind, können sehr gute Nichtjuden sein. Sie müssen sich einfach an den 7 noachidischen Geboten halten und können sehr würdige Nichtjuden sein. Deshalb missionieren wir nicht. Aber wenn jemand zu uns kommt und wir helfen ihm, um zu übertreten, ist es, wie man seine Seele neu erschaffen hat. Man hat sie erschaffen. Man hat ihm erlaubt oder ihr erlaubt, das zu werden, was er bzw. sie wollte. Und es ist eine gute Sache. Und deshalb, Keilu Verao, Veta Nefesh Asher Asu, sie haben tatsächlich die Seele hier gemacht. Obwohl Gott die Seele in diesem und jenen Nichtjude eingepflanzt hatte, ist es noch immer Avraham, der die Seele gemacht hat, weil er hat sie nahegebracht.
Ich habe nicht verstanden. Gott hat sie gemacht, Abraham.
Gott hat sie doch schaffen, die Menschen. Aber es heißt, es wird der Nefesh Schuss auf Wacharan, das Abraham gemacht hat. Wie hat Abraham die Seele gemacht? Okay. Weil er hat sie zur Konversion gebracht. Übrigens, Konversion müssen wir mit ein Körnchen Salz nehmen. Ja? Übertreiben wir nicht. Es gab noch keine richtige Konversion, weil es noch keine Juden gab. Ja, es heißt lediglich, dass er sie zu Glaube an Gott konvertiert hat, zum ethischen Monotheismus, aber nicht, nichts mehr als das. Also wir müssen auch nicht übertreiben, wenn wir das so lesen. Sie wollten etwas fragen? Nee. Nicht? Okay. Dann machen wir jetzt weiter. Dann haben wir das Problem gelöst, warum hier das Verb la'asot erwähnt ist, machen. Warum die Seele machen. Wir haben aber noch ein kleines Problem, nämlich
Mehrzahl,
genau. Vetanefesh asher asu vecharan. Avram ist eine Einzahl, nicht Mehrzahl. Louis der 14., Louis XIV. Hat gerne über sich in Mehrzahlberichte gesprochen, aber nicht Avram. Warum heißt es asu? Ja. Sagt, ja? Nein, nicht schlecht, aber nein, nicht das. Vyomar asher asa. Soll er doch dann sagen, Asher Asa, die Seele, die er gemacht hat, Lama Neymar Asher Asu, warum steht die Seele, die sie gemacht haben? Übrigens, Seele hier, Einzahl, es ist ein Mehrzahl, der aber als Einzahl geschrieben ist, aber müssen wir auch nicht zu genau nehmen. Die Seelen, die sie gemacht haben, wer sind sie? Amar Ravuna, sagt Ravuna, Avraham Ayam Gayereta Anashim, Avraham pflegte die Männer zu konvertieren, Vesara megayeret et hanashim, und Sarah, seine Frau, die hat die Frauen versorgt. Seelsorg für die Frauen. Das war
weibliche
das.
Seele, männliche Seele?
Was?
Weibliche Seele, männliche
Seele? Nein. Männer und Frauen.
Diese Seele. Aber ist vielleicht ist der Unterschied zwischen.
Ja, genau. Gut, gibt es Fragen zu diesem Stück im Midrash? Dann können wir weiterlesen. Wir sind jetzt beim zweiten Abschnitt.
Ist wirklich ein Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Seele?
Nicht das Thema. Nein, gleiche Seite. Gleiche Seite, noch immer hier. Auf welcher Seite bist du? Kufzadiei?
Ich glaube.
Ja, okay. Zweiter Abschnitt auf der Seite. Das ist Abschnitt 15, ja, Tetwav. Vayavor Avram Ba'aretz. Das ist nicht so Gestalt Avram, aber weil es schon so kurz ist, können wir das auch lernen. Avram ging durch das Land und es heißt dort Vaknani Asbaaretz. Das ist eine sehr schwierige Stelle in der Schrift. Man kann darüber sehr viel sagen. Es heißt, und die Knaaniter waren damals im Land. Avram geht durch das Land und die Knaaniter waren damals im Land. Was heißt, die Knaaniter waren damals im Land? Warum?
Das Land war bewohnt.
Okay, ich erkläre das Problem. Welche Generation hat zum ersten Mal diesen Satz gelernt?
Diesen Satz?
Ja, Vaknani Asbaretz. Wer hat das zum ersten Mal gelesen?
Bis Sinai.
Nicht vom Midrash. Also die Generation von Sinai. Das Sefer Torah wurde vollendet, fertig geschrieben am Ende des Lebens Moshe. Und das heißt, dass spätestens an jedem Zeitpunkt alle Verse für diese Generation sinnvoll sein müssten. Ja? Es kann sein, dass es Abschnitte gibt, die waren 50 Jahre früher noch nicht so verständlich. Und es kann sein, dass man 100 Jahre später angefangen hat, Dinge zu vergessen, man konnte sie nicht mehr so gut verstehen. Aber in jener Zeit müsste es so sein, dass jeder Vers verständlich ist. Weil die Tora wurde dann offenbart. Und das Problem ist, dass das heißt damals, was will die Tora damit? Weil zur Zeit, als die Generation der Wüste, die ja aus Ägypten ausgetreten ist und in Israel eingetreten ist, ja, also diese über 40 Jahre, sind zwei Generationen, diese Leute lebten in einer Periode, wer in ihrer Zeit, wer lebte in Israel? Die Knaaniter, das stimmt. Und wenn die Knaaniter in Israel waren, warum soll die Tora sagen, die Knaaniter waren damals in Israel? Sie sind jetzt noch in Israel. Und die Knaaniter sind in Israel. Was ist das damals? War Knaani as war es. As, damals, kann man lesen als damals, aber nicht jetzt. Aber das stimmt doch gar nicht, weil das jetzt von der Generation, von der ersten Generation, die die Tora bekommen haben, war ein jetzt, wo die Knaaniter noch immer in Israel waren. Bibelkritiker, die versuchen, eine große Geschichte daraus zu machen, aber wir sind nicht gestern aufgestanden. Und diese Stelle war eine merkwürdige Stelle auch vor Jahrhunderten. Das ist nicht neu, vor Jahrtausenden. Ja? Sehen wir mal, was der Midrash daraus macht. Vayavor Avram ba'aretz ad mekom Shechem v'Knaani az ba'aretz. Ich habe hier den ganzen Vers gelesen. Auch was nicht... Ja. Ad achshav nitbakesh lahem zechut. Was heißt das? Die Tora sagt an einer anderen Stelle. Du sollst dich nicht vorstellen, dass du das Land bekommst, also exklusiv das Land bekommst, weil du Israel so aufrichtig bist. Du bist nicht so perfekt, erstens. Und zweitens, ach, wenn du so aufrichtig bist, wer sagt, dass das reicht, um das Land zu bekommen? Ja, die Tora ist nicht so ausführlich, ja, das ist meine Erklärung. In der Tora heißt es, nicht wegen deiner Rechtfertigkeit, Gerechtigkeit.
Ja, warum dann?
Ja. Sondern, weil diese Völker so sündhaft waren. Daraus können wir entnehmen, dass wenn die Knaaniter auf richtige Völker wären, dass wir im besten Fall die Erlaubnis hätten, um sich ebenfalls in Israel niederzulassen, aber zusammen mit den Knaanitern. Wir hätten sie nicht aus Israel rausschmeißen dürfen und hätten sie auch nicht aus Israel rausschmeißen müssen, sondern würden uns einfach niederlassen. Die Knaaniter hatten zwar eine entwickelte Kultur, denken Sie nicht, dass die Knaaniter solche Buschprimitiven waren. Nicht gegen den Buschleuten zu sagen, also sie haben auch eigene Kulturen, aber das war eine Kultur. Wir haben vieles aus jener Zeit, das Archäologen gefunden haben, die zeigen, dass es eine entwickelte Kultur war. Aber was die Archäologie uns nicht sagen kann, aber was die Tora uns mitteilt, ist, dass es eine verderbte Kultur war. Und deshalb sagt die Tora, mit diesen Leuten sollst du nichts zu tun haben und sie dürfen dort nicht sein. Sie haben das Recht nicht mehr. Sagt der Midrash, ad achshav, bis jetzt, eingeschlossen in der Zeit von Avram, fand man noch Verdienste bei den Knaaniter. Man sah schon, wie langsam an die Kultur dort schlimmer und schlimmer wird, aber... Zeit war noch nicht reif, dass sie rausgehen. Damals hatten sie das Recht, noch im Land zu bleiben. Jetzt sind sie noch im Land, aber es ist nicht mehr ein As. Es ist nicht mehr die Zeit, dass sie im Land bleiben dürfen. Das ist, wie der Midrash das interpretiert. Damals hatten sie noch das Recht. Gott, warum hatten sie noch das Recht? Entweder, weil sie Verdienste hatten, oder besser, wie es geschrieben ist im Midrash, Nitbakesh, Lemschut, man hat gesucht, ist, weil Gott langmütig ist. Das geht zurück zu dieser Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Jemand in Basel in der Gemeinde hatte mich mal angesprochen, sagte, Herr Rabbiner, letzten Schabbat bin ich nach Bern gereist und der Blitz hat mich nicht getroffen. Ja? Diese Aussage beruht natürlich auf einem kompletten Missverständnis, denn nirgends in der Tora heißt es, dass wenn du ein Verbot übertretest, dass du direkt vom Himmel getroffen wirst. Umgekehrt. Hashem Erech Apaim. Gott ist Kel Erech Apaim. Ein Gott der Langmütigkeit. Er ist langmütig, er hat Geduld mit Menschen. Er hat so viel Geduld, weil er immer darauf wartet, dass der Mensch umkehren soll. Irgendwann läuft auch Gottes Geduld aus. Und das ist auch mit den Knaaniter geschehen. Aber in jener Zeit suchte Gott noch eine Möglichkeit, dass die Knaaniter noch weiter am Leben bleiben können. Und es hat so noch 400 Jahre gedauert. Das ist war Knaani as Ba'aretz. Es gibt übrigens noch andere Erklärungen von diesem Vers. Ich möchte hier eine Erklärung von Rabbi Moshe ben Nachman bringen. Eine sehr interessante Erklärung. Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, sieht hier eine Rechtfertigung der Mitzwe, um die Knaaniter aus dem Land zu vertreiben, als Israel gekommen ist. Nämlich, die Knaaniter waren nicht ursprünglich aus der Region. Das waren keine sozusagen Israelis. Sie sind mit den, es gab einen großen Völkerumzug, das gab es immer wieder in der Geschichte. Und Avram mit seiner Familie waren Teil von einer größeren Bewegung aus Ur-Kasdim. Und vielen Leuten aus verschiedenen Ländern haben so gereist. Und so kamen auch von den Nachkommen von Cham, Knan kam von Cham, kamen nach Israel. Cham ist eigentlich Ägypten, Nordafrika, Afrika in Allgemeinem. Das heißt, die Knaaniter müssten mit einem Völkerumzug nicht von Ur-Kasdim gekommen sein, wie Avram, sondern von Südwesten, von Afrika nach Israel. War Knaani, als Ba'aretz, dann erst kamen die Knaaniter in das Land.
Ja, schwierig mit der modernen Wissenschaft, weil die waren
Semiten. Eigentlich können wir das nicht so genau wissen. Weil wir können archäologisch nur die Kulturen studieren. Nicht die Ethnien. Es ist nicht mehr möglich. Also ich weiß nicht, man kann schon DNA nehmen und anschauen. Ich habe nicht gelesen über DNA, die über solche alte...
Ja, nicht, aber die Sprache und so weiter, es gab die
Geschichten. Die Sprache ja, aber das Problem ist, dass wenn ein Volk irgendwo umzieht, es eine Akkulturation gibt. Das findet man. Nehmen Sie zum Beispiel die Philister. Die Philister waren wahrscheinlich, also die ganzen Seeleuten, die waren wahrscheinlich von der Ägäischen See gekommen. Es gab gewisse Eigenartigkeiten und auch gewisse Akkulturationen. Sie können andere Völker nehmen. Es gab dauernd Akkulturationen. Das ist eine normale Sache. Kultur bringt Dinge und übernimmt Dinge. Und die Dinge entwickeln sich. Und deshalb ist es eigentlich kaum möglich, wir sprechen hier über eine Zeit vor 4000 Jahren, ist es kaum möglich, um etwas Vernünftiges darüber zu sagen. Schon, es gibt Dinge, die man festlegen kann, aber man befindet sich in einer sehr großen Unsicherheit. Und darum bringe ich auch diese Erklärung. Es gibt noch andere Erklärungen auch, das ist für uns hier im Midrash nicht wichtig. Was ich einfach hervorheben möchte, weil das wird wichtig sein im nächsten Stück, ist in jener Zeit, sind die Knaaniter dort und der Midrash interpretiert diese Stelle als zu sagen, damals gehören sie noch dort. Entweder, also das ist der Midrash, die gehören noch dort und nach Nachmadinis, dann sind sie gekommen. Als dann kommen sie im Land. Weiter lesen wir.
Trotzdem noch eine kurze, im Zusammenhang.
Nun.
Abraham, Vater von vielen Völkern, warum hat er uns ausgewählt?
Hat hier nichts zu tun mit dieser Stadt.
Nein, hier steht aber anders.
Echt steht es hier nicht, ich habe etwas gesagt. Jetzt ist das nicht das Thema. Was ich gesagt habe, ist nur, warum die Knaaniter aus dem Land vertrieben wurden. Warum Gott uns beauftragt hat, sie aus dem Land zu vertreiben. Das hat mit der Auserwählung Abrahams nichts direkt zu tun. Nein. Es ist lediglich, warum sie dann Platz räumen müssten, weil wir konnten ja auch koexistieren im Land. Okay, letzte zwei Zeilen auf der Seite und damit schließen wir den Midrash-Abschnitt heute. Vayera Hashem el Avram und Gott zeigte sich zu Avram, Vayomer und hat ihm gesagt, Lezaracha, weiterhin heißt es Lezaracha, etenet haaretz hazot, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Ja? Bestätigt übrigens auch diese letzte Erklärung des Midrash, deine Nachkommen werde ich jetzt geben, nicht dir. Avram war noch nicht souverän im Land, aber hatte keine Hoheit. Und nach der Erklärung des Midrash durfte es gar nicht so sein, weil die Knaaniter dort mit Recht noch leben dürfen, weil Gott, der Langmütige, den Knaanitern noch mit Erbarmen Leben schenken wollte und Platz schenken wollte in diesem Land. Aber doch sagt Gott an Avram, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land und Avram hat ein Altar gebaut. Bemerkt der Midrash folgendes: Lo vana mizbeach ela al besorat Eretz Israel. Was war der Grund, dass Avram dann einen Altar gebaut hat? Was war die besondere Sache, die Avram dazu gebracht hat, um hier einen Altar zu bauen? Sagt der Midrash: Lo vana mizbeach. Für nichts anderes hat er den Altar gebaut, Ella nur, Also ausgerechnet Al-Besorat Eretz Israel, für die Nachricht, ihm wurde versprochen, dass er das Land Israel bekommen hat. Das zeigt hier im Midrash, dass das Land selber ein besonderes Land ist. Es ist nicht einfach, an Ort umzuwohnen. Israel ist nicht ein Land wie alle anderen Länder, sondern Israel ist ein eigenartiges Land, das heilige Land. Israel ist das Land, wo die Augen Gottes hinschauen und wo die Augen der Menschen zu Gott schauen. Hier kann ich mich nicht zurückhalten, von Folgendes zu bemerken. Ich habe so ein bisschen die Nachrichten in Israel in den letzten Zeiten besonders gefolgt mit den Wahlen. Es ist so sehr, sehr interessant. Die neue Partei, in Englisch sagt man the new kid on the block, das neue Kind, das auf dem Häusenblock wohnt, ist Yesh Atid. Yesh Atid wird manchmal dargestellt als ursäkuläre Partei. Ganz bestimmt haben sie gewissen Dingen gegen Charedim oder mindestens gegen ihren Lebensstil. Das ist keine Frage. Gegen Charedim, gegen den Ultraorthodoxen? Keine Frage. Aber doch, eine der Personen, die in der Bewegung Yesh Atid ganz wichtig ist, hat eine Rede in der Knesset gehalten. Es tut mir leid, ich habe den Namen dieser Frau vergessen. Aber sie ist eine bekannte Frau und sie hat eine Rede gehalten. Und sie ist nicht die Einzige, die eine Rede in der Knesset gehalten hat in dieser Zeit. Auch Lapid, der Anführer von dieser Partei, hat eine Rede gehalten. Beide Reden sind auf YouTube zu sehen. Sie sind in Hebräisch, ich glaube sogar ohne Untertitel. Das heißt, die Leute, die das angeschaut haben, sind großmehrheitlich Israelis. Lapid hat, wenn ich diesen Artikel gelesen habe, 15.000 Besichtigungen seine Rede gehabt. Das ist schön. Halle Weif mir gesagt, dass ich auch mal 15.000 Leute bei der Rede habe. Ganz schön. Sehr, wie sagt man in Basel, Mechobedik. Das ist mit Covid, das ist sehr schön. Die Frau hat eine Rede gehalten und in dieser Rede spricht sie von Torah. Sie zitiert aus dem Talmud. Sie spricht davon, dass die säkulären Juden Torah auch selber einen Anspruch auf Torah haben und das lernen sollen. Das heißt, ein Anspruch heißt nicht hier einfach sagen, tu es im Museum, sondern umgekehrt. Sie will, dass die Leute, sie setzt sich ein dafür, dass Menschen sich engagieren sollen, Torah zu lernen, Talmud zu lernen. Ihre Rede wurde 180.000 Mal besichtigt, zur Zeit, des Artikel geschrieben wurde. Das Land ist besonders. Die säkulären Leute im Lande Israel, die säkulären Leute im Lande Israel, sind sehr geistig und religiös. Es ist eine Kultur, ein Kulturkampf von gewissen Leuten, die wollen sich so benennen, Identitätspolitik, aber schlussendlich ist Israel ein sehr traditionelles Land. So, das musste ich jetzt sagen, wenn wir hier gelesen haben, dass Avram ganz besonders einen Altar gebaut hat, Al-Besorata Aretz, wenn er ihm dieses Land, dieses besondere Land versprochen hat. Ein Land, wo die Inspiration aus dem Boden wächst quasi. Hat jemand jetzt Bemerkungen oder Fragen? Bitte.
Sehen wir wieder den Begriff Götzendiener.
Ja.